Ja, wunderschönen guten Morgen von mir an diesem schönen, nicht sonnigen Tag. Mein Thema ist heute ein altbekanntes Sprichwort, das wir früher immer gerne als Kinder dem anderen vorgeworfen haben, wenn er uns etwas versprochen hat. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und ein weiteres Sprichwort, ja, einen Moment, ja, sagt: Mir gefallen Menschen, die sagen, was sie denken, aber noch mehr gefallen mir Menschen, die machen, was sie sagen. Dieses Sprichwort teilt die Menschheit, sage ich jetzt mal, ganz grob direkt in zwei Gruppen auf. Die einen, die ihr Wort, ein Versprechen geben, es aber nicht halten und oft nicht halten vielleicht. Die anderen, die ihr Wort geben und es meistens halten. Ich sage bewusst nicht immer. Aber dieses Sprichwort hat noch einen ganz anderen Aspekt, und zwar der Mensch. Der Mensch ist überhaupt erst der Grund dafür, warum es diese beiden Gruppen gibt. Und ich bin mir sicher, jeder hier von uns könnte jetzt eine Situation nennen, wo ihm ein Versprechen gegeben wurde, das nicht eingehalten wurde. Oder? Vertue ich mich da? Bestimmt schon mal vorgekommen, ne? Ja, vielleicht sogar auch, dass ihr mal ein Versprechen gegeben habt und es nicht eingehalten habt. Also ich kann mich mal direkt als Negativbeispiel hier erwähnen. Letzte Woche Samstag waren wir hier beim Singteam zusammen und Eugen erwähnte dann, dass er halt diese kommende Woche jetzt den Container packen muss. Und ich sage: Eugen, ich kann dir helfen, sag mir Bescheid und ich komme und helfe dir dann. Ja, alles klar, danke. Am Sonntag stehen wir hier, ich wollte nach Hause gehen, sage ich zu ihm: Eugen, melde dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja, alles klar, mache ich, danke. So, am Mittwoch schreibt Eugen mich an: Danny, heute kannst du mir helfen. Und ich mitten in der Predigt: Oh. Und ich denke nur so: Schande. Ich brauche diese Woche zum Predigen, und als ich ihm das Versprechen gegeben habe, war das bei mir überhaupt nicht im Hinterkopf. Und das war mir wirklich sehr unangenehm. Und trotzdem muss ich Eugen absagen. Und jetzt dann am Freitag haben wir noch gehört, wie kraftlos er am Ende wirklich war. Und das hat mir dann nochmal so einen Schlag ins Gesicht gegeben, wo ich einfach nur dachte: Ach du Schande, ey, das ist ja wirklich jetzt peinlich. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, ne? Aber dennoch war es wirklich so, dass halt mein Wort gebrochen war und meine Hilfe war nicht da. Vielleicht seid ihr ja besser als ich und euch ist sowas noch nicht passiert. Und wenn das wirklich so ist, dann möchte ich euch an der Stelle wirklich Mut machen. Macht weiter so. Aber ich denke, jeder kann einfach auch schon mal mitfühlen, ja, wie es sich anfühlt, wenn man, wenn ein Versprechen an einem selber nicht gehalten wird. Und wir haben ja auch gerade Bundestagswahlen, ne? Da ist das Thema ja oft dann immer noch etwas präsenter. Ja, doch diese unangenehme Situation hat mich dann auf den Gedanken dieser Predigt dann auch gebracht noch. Der erste Gedanke war: Oh, ich bin zum Glück nicht der Einzige, dem das passiert. Und um einmal zu zeigen, was es mit sich bringen kann, wenn man ein Versprechen nicht hält, nehmen wir uns den Pharao aus Ägypten zu Zeiten Moses und Aaron mal als Beispiel. Die ganze Geschichte können wir in 2. Mose ab Kapitel 7 nachlesen. Das werden wir jetzt nicht tun, sondern ich werde das so ein bisschen mit meinen Worten wiedergeben. Mose und Aaron kommen das erste Mal zum Pharao und bitten bei ihm, das Volk doch bitte ziehen zu lassen in die Wüste, um Opfer zu bringen für Gott. Aber und als Zeichen dafür, dass sie wirklich mit der Allmacht Gottes kommen, wirft Aaron seinen Stab zu den Füßen des Pharaos hin, und dieser Stab verwandelt sich in einer Schlange. ja, der Pharao reagiert noch ganz gelassen darauf. Ne, sagt, holt seine Zauberer und sagt, hier, mach das mal auch so. Die machen das. Gut, die Schlangen werden dann von der Schlange Aarons gefressen, aber das macht dem Pharao nichts. Nun kommt die erste Plage, in dem das Wasser im Nil zu Blut wird. Alle Fische sterben und das Wasser für die Ägypter dann halt auch ungenießbar wird. Pharao juckt das kein Stück. Die zweite Plage. Die dicken, stinkenden Frösche befallen das ganze Land derart, dass Pharao Atemnot bekommt. Und diesmal reagiert er auf das Ganze und ruft Mose und Aaron zu sich und verspricht, das Volk darf losziehen und ein Opfer für den Herrn darbringen. Und Mose bittet bei Gott darum, dass er diese Plage wegnimmt. Und diese sterben auch sofort, die ganzen Frösche. Der Pharao bekommt wieder Luft. Und was ist seine Reaktion auf sein Versprechen? Er verstockt sein Herz. Die Reaktion Gottes darauf ist, na gut, dann ziehen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen strammer an und werden jetzt mal etwas härtere Plagen schicken. Bei der vierten Plage mit den Stechmücken bleibt das Herz des Pharao verstockt. Bei der fünften allerdings, als die Hundsfliegen das ganze Land befallen, ruft Pharao wieder Mose und Aaron zu sich und ihnen wieder zu versprechen, wenn dann jetzt die Plage aufhören würde, dürfte das Volk ausziehen. Und Mose sagt dann auch noch in Kapitel 8, Vers 25, dass er mahnt den Pharao noch eindringlich, dass er sagt, du sollst mich nicht wieder täuschen. Doch drei Verse später, das gleiche Bild, das Versprechen wird wieder gebrochen. Nun folgen die fünfte Plage, die Viehseuche, und die sechste, Geschwüre. Aber auch da bleibt das Herz des Pharao verstockt. Mit der siebten Plage zerstört der Herr fast ganz Ägypten mit Hagel. Und jetzt geht der Pharao sogar so weit, dass er zugibt, sich vor dem allmächtigen Gott versündigt zu haben. Aber auch diesmal bricht er sein Wort, nachdem der Herr auf Moses Gebet gehört hatte und der Hagel und der Regen nachließ. Auch bei der achten Plage mit den Heuschrecken bleibt das Bild gleich. Pharao bittet um Vergebung und gibt den Auszug nach Ägypten frei oder aus Ägypten frei, doch nachdem alles vorüber ist, lässt er das Volk wieder nicht ziehen. Bei der neunten Plage mit der großen Finsternis in Ägypten und der letzten, wo alle Erstgeborenen der Ägypter getötet werden sollten, wird das Herz des Pharaos vom Herrn selber verstockt. Pharao ist nun an dem Punkt, wo er nicht einmal versucht, mehr Mose zu täuschen. Und das Gericht Gottes über den Pharao und Ägypten ist besiegelt. Ich glaube, hätte sich Ägypten und der Pharao an die Versprechen gehalten, das Volk Gottes ziehen zu lassen, wären sie verschont geblieben. Aber wir sehen, wie Gott darauf reagiert hat. Mit jedem Wortbruch steigerte sich die Intensität der Plagen. Bis zu guter Letzt der Pharao mitsamt seinem ganzen Heer im Meer ertrinken musste. Und wo ich so an den Pharao und an seine Wortbrüche dachte und sie mir anschaute, kam auch mir der zweite Gedanke und ich habe einfach nur gesehen, so auch wie Peter meinte, er hätte heute den Faden bei der Anbetung verloren, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, mir ist Gott so groß geworden. Und das war bei mir ganz genauso. Ich habe einfach nur gesehen, wie groß und unglaublich souverän Gott ist. Und zu jeder Zeit, egal wie die Situation gerade mit dem Pharao verlief, Gott steht zu seinem Wort. Er gab Mose von Anfang an das Versprechen, ich werde mein Volk aus der Knechtschaft der Ägypter herausführen. Und wir haben an diesem Beispiel eindrücklich gesehen, dass Gott absolut zu seinem Ziel kommt. Auch wenn es zwischenzeitlich vielleicht den Anschein hat, dass der Herr den Menschen vielleicht vergessen hat, am Ende steht Gott zu seinem Wort. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist wieder das Volk Israel im Alten Testament, aber dieses Mal geht es um das ganze Volk. Das Volk wurde von Gottes allmächtiger Hand nun aus Ägypten herausgeführt und sie stehen nun vor dem Berg Sinai und Gott unterbreitet dem Volk Israel einen Bund. Und diesen Bund möchte ich gerne mit euch zusammen lesen aus 2. Mose Kapitel 19 Vers 1 bis 15. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Andere Übersetzung sagt, durchbohrt werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch. Er soll nicht am Leben bleiben, wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Im Vers 8 haben wir gelesen, dass das Volk diesen Bund oder wie man auch sagen könnte, den Vertrag mit Gott beschloss. Ja, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Im weiteren Verlauf des Textes bis Kapitel 24 werden dann die Rechtsbestimmungen Gottes für das Volk aufgelistet. In Kapitel 20 gibt Gott dann die grundlegenden 10 Gebote an sein Volk weiter. Und Mose bekommt nun von Gott die beiden Gesetzestafeln. Eine kurze Frage. Warum waren es eigentlich 2 Gesetzestafeln? Irgendjemand eine Vorstellung? Nein? Okay. Ich versuch's mal so. Bestimmt haben die meisten von euch schon irgendeine Art Vertrag abgeschlossen. Sei es Handyvertrag, vielleicht ein Autokauf, Hauskauf oder sonst irgendetwas. Wie ist es dann, wenn man sich mit beiden Parteien gegenüber sitzt? Jede Partei bekommt das Original im Vertrag mit der Unterschrift des jeweiligen. Und genauso war es hier zwischen Gott und seinem Volk Israel. Die eine Gesetzestafel war etwas für das Volk und die andere war für Gott. Und das Schöne ist, Man sieht nachher, als die Bundeslade gebaut wurde, dass diese beiden Gesetzestafeln quasi als Vertrag mit Gott und seinem Volk in die Bundeslade hineingelegt wurden. Und wir sehen wirklich, alles war für ein harmonisches Zusammenleben vorbereitet. Israel würde sich den Rechtsbestimmungen Gottes unterordnen und der Herr würde dann das Volk mit seinem vollen Maß an Segnungen beschenken. Wäre da nicht das Problem mit der Sünde und diesem Unterordnen? In Kapitel 24, Vers 3 bestätigt Israel sogar nochmals den Bund mit den Worten: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Doch diese Worte, das Versprechen, hält nicht lange und wird in Moses Abwesenheit gebrochen, indem man sich ein eigenes Götzenbild macht und es anbetet. Heute würde man vielleicht sogar sagen, die Tinte war noch nicht einmal trocken, da wurde der Bund das erste Mal gebrochen. Genau in der Zeit, als Mose von Gott die Tafeln des Zeugnisses bekommt. Im weiteren Verlauf der Geschichte sehen wir immer wieder, wie das Volk dem Herrn den Rücken zukehrt und lieber anderen Göttern nachläuft und auch diese verehrt. Doch Gott vergibt in seiner großen Gnade immer wieder seinem Volk. Und kurz vor seinem Tod legt Mose, das können wir in 5. Mose, die Kapitel 27 bis 30 nachlesen, legt Mose dem Volk noch einmal so ganz klar vor Augen, Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam. Einen der Flüche für den Ungehorsam konnten wir im 20. Jahrhundert ganz eindeutig feststellen und miterleben zum Teil. Das Volk Gottes ist seit dem Jahr 70 nach Christus verstreut und ohne ein eigenes Land. Und 5. Mose 28, die Verse 62 bis 67, die beschreiben einfach nur so eindrücklich diese Grausamkeit, die wir im Holocaust gesehen oder sehen durften. Lesen wir uns das mal, diesen einen Fluch, 5. Mose 28, Vers 62 bis 67. Und ihr werdet als ein kleines Häuflein übrig bleiben, die ihr doch so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. Und wie der Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren, Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es nur schon Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es nur schon Morgen. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt, und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden ca. 6 Millionen Juden umgebracht. Welch eine unglaubliche Konsequenz aufgrund eines Vertragsbruchs. Aber für mich war eine Frage trotzdem noch sehr spannend. Wurde der Vertrag zwischen Gott und seinem Volk aufgelöst, weil das Volk ungehorsam war? Willi schüttelt mit dem Kopf. Was passiert, wenn wir zum Beispiel einen Arbeitsvertrag unterschreiben, wo unter anderem drin steht, Diebstahl wird bestraft? Und wir denken, naja gut, ein bisschen stehlen ist nicht schlimm, ne? Nehmen wir uns mal ein Klebeband mit. Aber wenn man dann erwischt wird, hat der Arbeitgeber rein rechtlich das Recht, dich sofort fristlos zu kündigen, dich aus dem Vertrag hinauszuwerfen. Jedoch wurde der Bund vom Sinai nicht mit Mensch und Mensch gemacht. Auf der anderen Seite steht ein gerechter Gott, der sein Wort immer hält. Und somit wurde der Bund nicht gebrochen. In 5. Mose 30, also ein paar Kapitel hinter diesem Fluch, steht nochmal eine wunderbare Bestätigung für das Volk Gottes. 5. Mose Kapitel 30, die Verse 1 bis 6 nur. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder vom ganzen Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und das Wunderbare ist, genau heute sind wir Zeugen davon, wie Gott diesen Vertrag einhält. Er sammelt sein Volk aus allen Kontinenten und allen Enden der Erde. Seit 1882 sammelt sich Gottes Volk wieder im verheißenen Land, und seit 1948 ist es wieder eine Nation. Leider ist die Generation von heute nicht darauf bedacht, als Volk Gottes zu leben und ihm zu dienen. Sie sagen sich nicht unbedingt, unsere Vorväter haben Gott die Treue gebrochen, wir wollen aber diesen Bund halten. Nein, sie werden ebenfalls die Strafe und die Konsequenzen und den Fluch für ihr Ungehorsam und für ihre Sünde tragen müssen. Aber derjenige, der nicht an Gott glaubt, muss auf ewig verdammt werden. Und doch sehen wir in Sacharja, in Römer Kapitel 9, Vers 27 und Sacharja 13, 7 bis 9, dass am Ende ein Überrest von Israel bleibt, der gerettet wird. Und dieser Überrest ist dann ganz Israel. Römer 9, 27, Jesaja aber ruft über Israel hinaus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Und jetzt kommt die Stelle aus dem Alten Testament, die einfach gut beschreibt, was Römer hier ausspricht. Sacharja 13, Vers 7 bis 9. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen, und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel aber soll daran übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk, und es wird mir sagen, der Herr ist mein Gott. Diese prophetische Aussage aus Sacharja bezieht sich aber erst auf die Zeit in der großen Drangsal. Noch ist dieser Bund, dieser Vertrag nicht komplett hergestellt. Aber es findet gerade eine Restaurierung statt. Für mich ist es einfach immer wieder so unglaublich faszinierend, wenn ich sehe, wie Gott mit seinen Kindern ans Ziel kommt, weil er immer zu seinem Wort steht und seine Zusagen sind gewiss. Gerade wir sollten unserem Gott so unendlich dankbar sein, dass wir Teil der Verheißung an Abraham sein dürfen und diesen großen Segen der Gnade heute genießen dürfen, seine Kinder zu heißen. Und es ist einfach wunderbar, dass wir ebenfalls von unserem Herrn Verheißungen erhalten haben, die er uns zuteil werden lässt, wenn wir unser Leben an Jesus Christus übergeben. Ich möchte ein paar Bibelstellen einfach hintereinander vorlesen, die einfach nur wunderbar bezeugen, wie Gott seinen Kindern Zusagen und Verheißungen schenkt. Die erste Stelle ist Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Johannes 20, Vers 31. Diese Zeichen, die Jesus getan hat, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hebräer 10, Vers 17. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Römer 8, 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Welche wunderbaren Worte für uns. Und ich möchte uns dazu ermutigen, Jesus, den Allmächtigen, als Vorbild zu nehmen. Er hält sein Wort unter allen Umständen. Tun wir es ihm gleich. Dass wir Menschen sein können, die ihr Wort halten und dadurch den anderen Christus, oder dadurch, dass die anderen dann Christus in uns sehen können. Und für uns vertraut alle Zeit seinem Wort, denn das hält ewig. Amen.